Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Der Podcast, der in der ersten Reihe der Literaturkritik steht. Der Lieblingspodcast von Franz Kafka und natürlich der Literaturpodcast, der Literatur nach literarischen Kriterien beurteilt.
Ach, so wie er
uns
kennt,
so wie er uns liebt. Dass es sowas noch gibt. Wir halten hier die Stange. Ihr habt sie schon gehört. Ihr liebt sie genauso sehr wie ich. Meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike.
Salut.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo.
Und was wären wir ohne ihn? Der Mann aus Münster ist auch wieder mit dabei, Robin.
Salut.
Moment mal, das ist mein Ding.
Einfach eiskalt geklaut.
Wer wäre nicht gerne Saarländerin? Aber Robin, bevor du hier weiter meine Identität stiehlst, würde ich gerne über den International Booker Prize 2024 sprechen. Darf ich?
Yes, hau drauf.
Wir können sie kaum noch zurückhalten. Aus Gründen.
Werde ich mich freuen oder ranten? Seid gespannt. Es ist auf jeden Fall mal zu konstatieren, dass in diesem Jahr zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte des International Booker, in der illustren Geschichte, der Preis nach Deutschland geht, nämlich an Jenny Erpenbeck für Kairos. Wer jetzt ruft, Moment, das ist doch eine verkürzte Darstellung. Der International Booker Prize, der rühmt sich doch zu Recht damit, dass er zu 50% an die AutorIn und zu 50% an den, die ÜbersetzerIn geht, dann habt ihr vollkommen recht. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Pfund, das teilt sich Jenny Erpenbeck mit ihrem Übersetzer Michael Hoffmann. Der, haltet euch fest, auch Geschichte schreibt, denn er ist der erste männliche Übersetzer, der hier geehrt wird, sonst dominieren die Frauen. Worum geht's in Kairos? Der Roman handelt von der Liebesbeziehung zwischen einer jungen Studentin und einem sehr viel älteren verheirateten Schriftsteller in den letzten Jahren der DDR in Ost-Berlin. Und das ist alles natürlich eine große Metapher. Die Beziehung geht in die Brüche, die DDR zerfällt, private und politische Themen und der Niedergang werden parallel geführt. Und das hat der Jury richtig gut gefallen, dieses persönliche und politische, das hier gezeigt wird, die zerstörerische Liebe, die große Weltpolitik. In der internationalen Diskussion über den Preis stieß wiederum diese Entscheidung auf Kritik, vor allem auch in der deutschsprachigen Community, denn man muss ja mal festhalten, der eigentliche Favorit war ja Crooked Plow, die Stimme meiner Schwester von Itamar Vieira Junior, haben wir auch hier in der Show vorgestellt. Ein riesen Bestseller in Brasilien, wird da als Schullektüre gehandelt. Bei Jenny Erpenbeck ist es ja eher so, dass sie mittlerweile international um einiges bekannter und erfolgreicher ist als in ihrem Heimatland Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass ihre Arbeiten für ein internationales Publikum sehr zugänglich sind. Andere AutorInnen, die auch über ähnliche Themen schreiben und hier stärker rezipiert und gelobt werden, wie zum Beispiel Clemens Meyer, die haben es ein bisschen schwerer international, also im letzten Jahr, als wir träumten, auf der Longlist hat es ihn rausgehauen, das fanden wir sehr schade. Auch hier muss ich sagen, ich hätte natürlich ganz oben auf dem Treppchen viel lieber Meyer gesehen als Erpenbeck. Finde das schon überraschend, welchen Erfolg sie im Ausland hat. Aber wir wollen das jetzt hier nicht kleinreden. Schlant, Leute, schlant.
Also das ist ja wirklich ein hoffentlich zu erwartender, schöner, positiver Nebenfaktor, dass das Scheinwerferlicht so ein bisschen hier auf die hiesige Literaturszene oder die deutschsprachige Literaturszene auch international so ein bisschen mehr gelenkt wird. Wenn Jenny Erpenbeck da die Türöffnerin ist, dann spaziert mal gerne rein, liebe Lesende aus aller Welt.
Genau, also es ist ein schöner Erfolg für unsere Nationalliteratur, weil man muss ja bedenken, das Besondere am International Booker ist, dass dort Literatur ausgezeichnet wird, die aus anderen Sprachen ins Englische übersetzt wird und in England und oder Irland erscheint. Und da ist ein Sieg für Deutschland deswegen so relevant, weil es natürlich im englischsprachigen Raum sehr, sehr viel schwerer ist für übersetzte SchriftstellerInnen wahrgenommen zu werden, weil die englischsprachige Welt so groß ist und so viel Literatur und Neuerscheinungen jedes Jahr eh schon zu bieten hat, dass kleinere Nationalliteraturen, gut, unsere ist jetzt, würde ich mal sagen, mittelgroß, ganz klein sind wir jetzt nicht, aber trotzdem, es ist sehr, sehr viel schwerer für uns im internationalen englischsprachigen Markt gesehen zu werden, als es jetzt für übersetzte Literatur in Deutschland ist, dort mal wahrgenommen zu werden. Und von daher ist es wirklich eine wichtige Sache. Es ist auch gut, dass da über ein aktuelles politisches Thema, das ja bis heute nachwirkt, gesprochen wird. Also das hat schon auch positive Seiten, auch wenn ich immer noch weine für Clemens Meyer, der aber ja bald ein neues Buch raushaut und da freue ich mich dann wieder.
Ja, vielleicht wird das ja auch übersetzt und landet dann auch mal wieder auf der Liste. Also,
man kann wäre dazu, nicht.
Man darf ja noch hoffen. Nach dieser schönen Nachricht wenden wir unseren Blick mal auf ein anderes Thema, auf ein Thema, was den deutschen Literaturbetrieb in letzter Zeit schon wieder beschäftigt hat. Ihr wisst, wir sind da immer ganz investigativ am Start. Annika, erzähl doch mal, was war da denn schon wieder los? Wieso knallt's denn da schon wieder im Literaturbetrieb? Warum können die sich nicht mal lieb haben?
Ja, also man könnte fast davon sprechen, dass sich hier so ein kleines Drama mit ganz vielen Hashtag Papierstau-esken FreundInnen abgespielt hat. Da spielen nämlich einige Bekannte mit. Worum geht es hier? Es geht um eine Diskussion um die Arbeit von Juries im Literaturbetrieb, also Literaturpreise wie der International Booker zum Beispiel, über den wir gerade gesprochen haben. Hier geht es aber um einen anderen Preis und zwar um den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt, kurz HKW, und ganz genau um die Preisvergabe im vergangenen Jahr. Da waren nämlich zwei Schriftstellerinnen, Juliane Liebert und Ronja Othmann, in der Jury und sie haben jetzt Mitte Mai einen Artikel in der Zeit veröffentlicht, wo sie ja sehr, sehr tiefe Einblicke in die Arbeit dieser Jury geben, sozusagen ja Snoops richtig mal rein. Und zwar kritisieren sie, dass die Jury-Sitzungen sehr stark von identitätspolitischen Fragestellungen geprägt gewesen sei. Also, dass das eine sehr große Rolle gespielt hätte, wer steht auf der Shortlist und wie sieht diese Person aus, welcher Ethnie gehört sie an, die Auswahl der Shortlist sei wohl verändert worden und man habe gegen die eigenen Kriterien verstoßen, denn diese sagen ganz ausdrücklich, dass die Auswahl getroffen werden soll, ohne eben Bevorzugung oder Vorurteilen bezüglich ja, Herausgeber, AutorIn und so weiter, das ist klar, aber eben auch Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, politische und religiöse Ansichten und so weiter. Dieser Artikel hat also in der Szene natürlich für einiges an Aufruhr gesorgt und auch medial viel rezipiert worden. Viele Menschen haben sich geäußert, unter anderem auch eine gute Bekannte von uns, Insa Wilke, die auch natürlich lange Jahre selbst in der Jury vom Bachmann-Preis gesessen hat, ihr auch vorgesessen hat. Also Insa Wilke wirft den beiden Schriftstellerinnen vor allem halt vor, dass sie diese Verschwiegenheit gebrochen haben, dass sie ausgeplaudert haben, was da eigentlich hinter den Türen, hinter den Kulissen in diesen Jury-Sitzungen und Debatten passiert, unter welchen Aspekten da nun genau die Entscheidung getroffen werden. Also diesen Vertrauensbruch, diesen Geheimnisverrat hat sie also mit sehr, sehr deutlichen Worten angeprangert. Und nun gibt es noch ein weiteres Interview, ebenfalls in der Zeit erschienen, nochmals auch als Resonanz auf den Ursprungsartikel. Und zwar auch hier wieder zwei bekannte Papierstau-Podcast-Namen. Der Interviewer ist nämlich niemand geringer als Ijoma Mangold und er spricht mit Mito Sanyal, auch von uns nicht nur als Autorin, sondern auch selbst Jurymitglied beim Bachmann-Preis, so haben wir sie kennengelernt. Er spricht also über die Frage, ob es überhaupt einen reinen Blick auf Literatur frei von Politik gibt. Das ist schon die Überschrift hier. Und es geht also wirklich natürlich zum einen um die Debatte über diesen Literaturpreis, der jetzt so ausgeplaudert wurde, und zum anderen ja überhaupt über diese Frage, nach welchen Kriterien sollen, dürfen, können, müssen Preise vergeben werden. Das ist ja ein Thema, was wir hier auch schon häufiger natürlich mal besprochen haben. Ja, soweit erstmal meine Kurzzusammenfassung von diesem doch sehr umfangreichen Drama. Ich hoffe, ihr seid alle gut mitgekommen.
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Debatte, weil grundsätzlich ist es ja so, dass nicht nur bei Literatur, sondern bei allem auf dieser schönen, bunten Welt, wir geprägt werden in unseren Einstellungen durch unsere Herkunft, unsere Klasse, unsere politischen, religiösen, moralischen Ansichten, die absolute Objektivität, die angestrebt wird. Da haben wir auch schon häufiger im Kontext des literarischen Journalismus drüber gesprochen. Die existiert ja nicht. Das ist ja nur ein Ideal, das angestrebt wird. Und ein Teil der Bemühungen, dieses Ideal anzustreben, ist ja, sich Vorurteilen oder, um es weniger politisch aufgeladen zu formulieren, auf Englisch Bias, der Bias bewusst zu sein, worüber auch Mitu spricht. Und ich finde es sehr interessant, dass Mitu und Ijoma sich, glaube ich, unterm Strich einig sind, dass es diese absolute Objektivität nicht gibt, aber darum ringen, wie man mit dieser Tatsache umgeht. Also zum Beispiel sind Listen, Preislisten, wie Mitu richtig ausführt, ja häufig geprägt, wenn es um internationale Preislisten geht, von amerikanischen Autoren, weil die so eine Marktmacht haben. Da sind wir wieder beim International Booker. Wir alle auf der ganzen Welt kennen amerikanische Autoren, aber nicht alle auf der ganzen Welt kennen deutsche Autoren. Und da geht es ja schon los. Wer darf überhaupt mitspielen und dann nach literarischen Kriterien beurteilt werden? Und dann ist halt irgendwo eine Grenze, da bin ich dann vollkommen bei Ijoma, wenn es halt heißt, ja, dieses Buch hat mir besser gefallen, aber der andere ist aus identitätspolitischen Gründen zu bevorzugen. Weil dann sprechen wir, dann ist es eine rein politische Entscheidung und gar keine ästhetische Entscheidung mehr. Aber da man halt Literaturkritik nicht in Gramm oder Grad Celsius oder Prozent betreibt, weil es keine objektive Wissenschaft ist, ist dieses Diskussionsfeld so weit. Und deswegen ist es auch wichtig, um diese Diskussion und diese Beurteilung von inhaltlichen und ästhetischen Kriterien öffentlich zu ringen. Also mich hat es sehr überrascht, dass Insa sich daran gestoßen hat, dass diese beiden Autorinnen die Verschwiegenheitspflicht, die da aus ihrer Sicht besteht, gebrochen haben. Weil das Tolle am Bachmann-Preis ist ja, dass diese Wände eingerissen werden und dass man öffentlich dem beiwohnen kann, wie über Literatur gesprochen wird. Und wir als Lesende ja unglaublich viel lernen, wie man Literatur beurteilen kann und auch darüber diskutieren, ist es jetzt, wie viel haben wir über Philipp Tingler gesprochen? Ob das jetzt noch korrekt ist, was der da sagt? Ist uns das jetzt zu politisch? Ist das jetzt überhaupt noch logisch nachvollziehbar? Und diese Diskussionen, die sind so wichtig und machen auch am Ende den Spaß aus, weil wir in Literatur ja immer mehr verhandeln als den reinen gedruckten Text. Da spielt ja viel mehr mit. Das sind gesellschaftspolitisch relevante Diskussionen. Und um hier mal was Positives zu sagen über all den Beef, wo sich unsere ganzen Darlings gegenseitig aufs Maul hauen, diese Diskussion zu führen, das ist schon eine gute Sache. Weil vor 20 Jahren hat vieles, was hier verhandelt wird, gar keiner in Frage gestellt. Und jetzt stellen wir es in Frage und vielleicht gefällt es uns manchmal nicht, wie da Gewichtungen getroffen werden. Aber dass wir überhaupt drüber reden, wie die Gewichtungen getroffen werden, das ist ein Riesenfortschritt.
Ja, absolut. Es ist total wichtig, darüber zu reden. Und ich sehe auch, also Insa Wilke sagt ja auch zum Beispiel, ja, die Arbeit von Juries und LiteraturkritikerInnen ist jetzt bedroht. Wie soll man in Zukunft Juries verhandeln, wenn man nicht genau weiß, ob irgendwer damit in die Öffentlichkeit geht? Und das verstehe ich halt, also das sehe ich zumindest auf jeden Fall so gar nicht, weil eigentlich ist das ja gut, wenn Juryentscheidungen transparent gestaltet werden. Und ich finde, identitätspolitische Ideale, identitätspolitische Kriterien dürfen ja durchaus eine Rolle spielen, wenn sie halt in den Statuten festgelegt werden. Da gibt es ja auch, haben sich ja auch Ijoma Mangold und Mitu Sanyal drüber unterhalten, ob man vielleicht nicht die Kriterien, um so einen Preis zu vergeben, vielleicht ändern sollte oder zumindest vielleicht anmerken sollte, dass auch außer der literarischen Qualität es einfach eben Kriterien gibt, die wichtig sind. Und das ist ja auch so bei Jurymitgliedern, ne, die dann vielleicht auch alle ganz unterschiedliche Ideen davon haben, wie Literatur aussieht und die vielleicht auch selber von sich aus gar nicht wissen, dass sie vielleicht ihre Kriterien, aufgrund ihres Backgrounds festsetzen. Wir alle machen das, ne? Objektive Entscheidungen in diesem Fall gibt es ja gar nicht. Es ist immer alles durch die Subjektivität geprägt. Ne? Das ist ja, Normalität ist ein Konstrukt. Und auch eine Aussage oder beziehungsweise so eine Juryentscheidung von einzelnen Mitgliedern ist ja auch immer wieder eine subjektive Meinung. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Was halt eben nicht geht, ist das, wie es Ronja Othmann und Juliane Liebert hier schildern, dass bei diesem Preis eben dann gesagt wird, ja, um Diversität herzustellen, um identitätspolitische Merkmale in diesem Preis festzusetzen, werden Leute, die eigentlich auf die Shortlist gewählt wurden, denen Punkte gegeben wurden, die ein Anrecht zumindest von den Studenten haben, auf dieser Shortlist zu stehen, runtergewählt werden, um eben einem gewissen identitätspolitischen Klima gerecht zu werden. Und das geht halt einfach nicht, weil dann wird nachträglich werden dann Entscheidungen geändert. Wenn das eben bei den Mitgliedern, bei den Jurymitgliedern einzeln bei sich im Kopf vorkommt oder die eben ihre Punkte so wählen, ist das ja die eine Sache völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite eben nicht in Ordnung, wegen solcher Gründe von Literaturpreis eben nicht literarische Kriterien zu nehmen und damit eben AutorInnen von Plätzen wieder runterzusetzen, die ihnen zustehen. Und da finde ich, das ist interessant. Deswegen finde ich die Diskussion halt sehr, sehr gut. Und ich finde auch die unterschiedlichen Stimmen, die dazu hervorkommen, sehr, sehr gut. Auch das Interview mit Mitu Sanyal und Ijoma Mangold sehr, sehr interessant, um darüber zu sprechen, was eigentlich Kriterien sind und wie man vielleicht Kriterien festlegen sollte, auch in der Zukunft festlegen könnte.
Zumal das Lustige ja auch ist, die ursprüngliche Shortlist, also wenn die so aussah, wie jetzt die beiden Autorinnen sagen, die war ja divers, weil der Punkt ist ja, wenn man AutorInnen die gleichen Chancen gibt, dann brauchen dann ja keine Bevorzugung. Also POC-Autoren oder Frauen oder die brauchen ja keine Bevorzugung, die brauchen nur die Chance, weil die sind natürlich genauso gut wie die alten weißen Männer. Ist doch logisch. Es geht ja darum, diese Fairness erstmal herzustellen und dadurch, dass es strukturell begründet ist, dass es diese Fairness nicht gibt, muss man die Struktur natürlich auch ändern. Das ist unglaublich schwer, das sehe ich alles. Aber diese Shortlist, die war ja schon sehr divers. Und dann wurden da über Details verhandelt, identitätspolitische Details, wo ich mir halt auch denke, das ist gar nicht mehr nötig. Es war ja nicht so, dass da jetzt irgendwie die ganze Shortlist alte weiße Männer waren und man sich gedacht hat, hier ist doch irgendwas schiefgelaufen. So war es ja nicht mal.
Ja, ich finde, es kommt ja noch so ein bisschen erschwerend hinzu. Die beiden Autorinnen sagen ja, oder das steht halt auch hier mit in dem Ijoma-Interview, so nach dem Motto, was bisher geschah oder welche Reaktion es auf diesen ersten Artikel gab, da schildern sie ja auch nochmal, dass sie diese Einwände, die sie jetzt öffentlich gemacht haben, dass sie diese Vorwürfe also direkt dem Haus der Kulturen der Welt gegenüber schriftlich haben zukommen lassen und kurz darauf dann auch die Shortlist nach weiteren Gesprächen und so weiter erweitert wurde. Also es wurde durchaus darauf reagiert. Und dann verstehe ich erst recht nicht so ganz, muss ich leider auch sagen, warum Insa da jetzt so insistiert, dass das so schlimm war, weil ich finde, gerade solche Verfahren müssen doch dann öffentlich gemacht werden im Sinne der Transparenz. Das habt ihr ja auch schon erwähnt, weil ansonsten spielt man ja genau denen in die Karten, die das sowieso immer schon sagen, so nach dem Motto, ne, da wird doch sowieso nur noch Faktor X und Y entschieden und so. Und dann noch lieber Transparenz machen, darüber reden und auch so wieder das Thema weiter voranbringen, ne? Weil wir müssen und können doch alle voneinander lernen. Da hat ja niemand irgendwie die Patentlösung, wie mit solchen Situationen umgegangen werden soll. Aber das ist dann natürlich keinem wirklich mit gedient. Also von daher denke ich auch, je offener und transparenter das Ganze ist, desto besser für alle Beteiligten.
Ja, zumal halt sowas auch eine interessante Diskussion einfach ist, ne, weil eben genau diese Kriterien, und ich finde das auch, genau was du gesagt hast, Annika, dass Insa Wilke sagt ja dann, ne, das ist so der Tod der Jury-Diskussion, aber es ist ja das Gegenteil, ne, es ist ja nicht, dass genau durch so ein Thema die Jury-Entscheidung oder überhaupt generell Jurys diskreditiert werden, sondern eigentlich im Gegenteil so ein bisschen transparent gemacht wird, dass es eben auch innerhalb von solchen Jurys eben zu bestimmten Diskussionen kommen kann und je nachdem, wie die ausgelegt werden oder wie die Diskussionen laufen, auch bestimmte Sachen geändert werden. Und solche Transparenzprozesse oder beziehungsweise solche Transparenz in Prozessen sind total wichtig, finde ich, für die Außenwirkung, weil man dann eben auch als Lesender oder beziehungsweise als ZuschauerInnen von solchen Preisen sieht, dass ja da Menschen sitzen, ne? Dass es eben nicht nur standardmäßig nach irgendwelchen Kriterien abgearbeitet wird, so Kriterium A, B, C, erfüllt ja nein, Häkchen ja nein, weil das ist ja langweilig, ne? Also so diese Multiple-Choice-Art von Jurybesprechung, die will ja keiner sehen. Das ist ja langweilig.
Ja. Wie hoch ist der Prozentsatz an komplizierten Schachtelsätzen?
wie oft kommt Thomas Mann vor?
Ja, und da denke ich halt, genau bei dem, was du jetzt sagst, Robin, denke ich halt, wie oft prangern wir und nicht nur wir, viele andere auch zu Recht an, dass in der Gesellschaft die Ambiguitätstoleranz verloren geht. Dass Leute Konflikte nicht aushalten oder dass jede Art der Meinungsverschiedenheit als Konflikt deklarieren. Dass Menschen, die anderer Meinung sind, sofort als der Feind hingestellt werden. Dass man es nicht aushalten kann, wenn Dinge kompliziert sind und Gegensätzliches gleichzeitig wahr ist. In politischen Konflikten natürlich vor allem, aber halt auch in ästhetischen und künstlerischen Konflikten. Und dann denke ich mir, nee, wenn wir eine öffentliche Kultur der Diskussion etablieren wollen, und wenn wir davon ausgehen wollen, dass Literatur gesellschaftlich relevant ist, und davon geht ja zumindest mal dieser Podcast hier aus, dann muss natürlich das Ringen um Kriterien von Literatur muss öffentlich stattfinden. Und es muss jeder auf eine gewisse Art und Weise mitmachen können, weil das ist dann ein gesamtgesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Wenn wir die Literatur hinter irgendeinem Schrank und irgendeiner Wand platzieren, wo ein Expertenkreis exklusiv unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber beschließt, so vatikanmäßig irgendwann Rauch aufsteigen lässt, um zu sagen, so, das ist jetzt das wichtigste Buch, wir sagen euch aber nicht wieso, Wie du sagst, Robin, das ist doch langweilig. Das bringt uns doch nicht weiter. Wir wollen das Ringen vorher auch sehen und dann uns vielleicht auch an der Entscheidung reiben. Das hat alles seinen Wert.
Absolut. Und das bringt uns alle voran. Und es macht auch Spaß, muss man genau. Ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht alles immer nur, weil es eine Diskussion ist, nicht gleich Streit. Und es ist nicht gleich böse, es ist nicht gleich negativ. Sondern es ist auch positiv, über solche Dinge eben zu diskutieren. Diskussion ist immer erstmal positiv und bringt einen voran. Und das wollen wir ja weiter so behalten. Und deswegen ist die Diskussion genau um diese Thematik sehr wichtig. Und da werden wir auch weiterhin Auge drauf haben. Vielleicht gibt es da noch ein paar Schleifen. Ne? Ihr kennt das. Wir machen ein Thema, erzählen da was drüber und 2-3 Wochen später gibt es da noch ein paar Twists and Turns. We'll see, was hier in diesem Fall passiert. Aber dann lass uns doch direkt mal zum ersten Buch dieser Folge kommen, einem Sachbuch und ja, zu einem Thema, das wir hier auch schon sehr, sehr breit diskutiert haben, in Vorgeplänkeln, in Exclusives, untereinander, allgegenwärtig dieses Thema. Aber ich will gar nicht so viel erzählen. Annika, was hast du mitgebracht?
Ja, ganz kurz, ich muss nochmal sagen, ich weiß, wir hatten das vor 2 Wochen schon, aber auch heute wieder, aus so vielen Gründen, wieder eine sehr Hashtag Papierstau-eske Folge.
So muss das
genau,
sein.
Ja, das kommt später auch noch so ein bisschen. Aber genau, Robin, wie du gesagt hast, jetzt ein Thema, was bei uns wirklich viel gelaufen ist, was jetzt auch gerade wieder viel gespielt wird, aus Gründen, die ich auch gleich nochmal nenne. Es geht hier im vorliegenden Sachbuch um die titelgebende Row Zero. Und zwar ist es ein Sachbuch der beiden JournalistInnen Lena Kampf und Daniel Drepper, der InvestigativjournalistInnen, sollte ich vielleicht gleich dazu sagen. Und wenn ihr jetzt natürlich denkt, Row Zero, worauf spielt die Annika da an oder Robin auch hier mit den ganzen Verweisen, natürlich auf die ganzen Geschehnisse rund um die Band Rammstein und Sänger Till Lindemann vor allem natürlich. Das Ganze ist ungefähr ein Jahr her, als da die Sache ins Rollen kam, also am 25. Mai im Jahr 2023, da hat sich Shelby Lynn das erste Mal entsprechend auf Twitter bzw. X geäußert. Und dieser Jahrestag sorgt natürlich dafür, dass das Thema gerade wieder überall besprochen wird, ziemlich breit. Es gibt Sendungen überall hier und dort und jetzt halt auch dieses Buch. Aber wenn ihr denkt, muss das denn jetzt sein, das Thema rauf und runter, dieses Buch hier ist so viel mehr. Das möchte ich schon mal vorweg schicken, denn es hält, was der Untertitel verspricht. Und zwar geht es hier in erster Linie um Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie. Also weit umfassender als die jüngsten Geschehnisse rund um Till Lindemann, die hier natürlich auch eine große Rolle spielen. Aber dieses Buch macht halt weit mehr, weil es geht durch Jahrzehnte, es geht durch Musikgenres und es geht durch Strukturen des dahinterstehenden Systems und zeigt also wirklich, dass hier nicht nur sehr, sehr, sehr viele Einzelfälle zusammenkommen, sondern dass es hier wirklich um einen größeren Zusammenhang geht. Also natürlich stehen hier die ganzen Fanfragen zunächst im Vordergrund. Also die alten Fragen um dieses ganze Thema Till Lindemann, was ist da passiert oder vielmehr, warum kommt es überhaupt zu solchen Situationen? Die sogenannten alten Fragen, die natürlich auch vor allem immer den vermeintlichen Opfern gestellt wurde. Warum bist du denn überhaupt mitgegangen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Und so weiter. Wir kennen das. Aber dieses Buch stellt auch sehr, sehr viele eigene neue Fragen, indem es eben den Blick weitet und auch Fragen stellt. Wer trägt denn hier überhaupt Verantwortung? Wer ist denn überhaupt für die Sicherheit zuständig? Und zu guter Letzt wagt dieses Buch auch so ein bisschen den Blick nach vorne. Was kann man denn nun machen, um an dieser Gesamtsituation überhaupt etwas zu ändern? Die beiden AutorInnen haben dafür viele, viele Gespräche mit vielen Beteiligten aus der Szene geführt. Sie waren auch diejenigen, die damals die Berichterstattung über Till Lindemann überhaupt erst gemeinsam mit der Süddeutschen und dem NDR ins Rollen gebracht haben und haben dieses vergangene Jahr also für diese besagten vielen Gespräche benutzt mit Betroffenen, mit Beteiligten aus der gesamten Branche. Also da spielt natürlich das System eine große Rolle. Es geht um Plattenfirmen, es geht um die Veränderung der Musikkultur. Es geht darum, was passiert überhaupt bei Touren, bei Festivals, wie geht es überhaupt auch anderen Frauen selbst in der Branche, also von der Bookerin über eine Frau oder Frauen in der Medienbranche, in der Plattenbranche, bei den großen Firmen. Es geht natürlich um ganz viele andere Beispiele von übergriffigen Verhalten. Es geht um Stars natürlich wie R. Kelly, Michael Jackson. Es geht aber auch darum, wie Britney Spears behandelt wurde und es geht, das sagte ich auch schon, quer durch alle Genres von Schlager, Rap, Hip-Hop, Rock, Pop bis hin zu Techno. Also, und es ja, das Bild, was am Ende entsteht, ist halt wirklich diese Doppelmoral, die ganze Musikszene nach außen immer gerne divers und cool, aber hinter den Kulissen also sehr viel von, das haben wir immer schon so gemacht, bis stell dich nicht so an. Sprich, das alles, was der Filmszene vom Start von MeToo widerfahren ist, das haben die AutorInnen hier mal auf die Musikszene runtergebrochen und ist also wirklich teils sehr erschreckend, was sich da auftut, auch wenn man vieles vielleicht schon mal gehört hat, aber natürlich auch hier in dieser geballten Wucht von den verschiedenen Beispielen, sei es die Redaktion der Mitarbeiterinnen bei Universal, als die ganze Rammstein-Geschichte rauskam, bis hin zur Beschreibung, was ich auch sehr interessant fand, der Verhältnisse der Musikjournalistinnen zu den Stars der Szene, gerade bei den Fachmagazinen, Literatur, Journalismus. Da vermischt sich also einiges, vor allem auch die Grenzen, die Distanz. Das fand ich sehr interessant. Und insgesamt ist dieses Buch wirklich sehr, sehr ausgewogen. Auch da möchte ich noch das nochmal sehr, sehr positiv hervorheben. Ich fand es fast schon versöhnlich, nicht nur, weil es halt nach Lösungen sucht, nach Awareness-Möglichkeiten, nicht nur für Frauen, die halt, das ist natürlich die Quintessenz des Buches, die traurige, hier an auf allen Ebenen eigentlich strukturell benachteiligt sind oder werden, die sich da auf verschiedene Arten versuchen, gegen zur Wehr zu setzen und die halt auch mit anderen Menschen zusammen versuchen, ja, da eine neue Struktur zu schaffen. Also auch positive Beispiele werden hier genannt. Aber auch die Frage, was macht es überhaupt mit den Männern, beziehungsweise wie können die auch mit solchen Vorwürfen umgehen? Das ist ja auch eine Thematik, die wir ja häufiger schon mal hatten, wenn jetzt da Vorwürfe geäußert werden. Wo haben Männer die Möglichkeit, ja, in Ruhe vielleicht erstmal damit umzugehen und darauf zu reagieren und sich überhaupt mal ihrer Fehler bewusst zu werden? Also das meine ich mit ausgewogen, mit persönlich, sehr flotter Schreibstil, aber wie gesagt, die Beispiele, auch wenn man sie kennt, sehr erschreckend, aber ein unfassbar interessantes und vielschichtiges Grundlagenwerk, vor allem für die Diskussion, die ja an dieser Stelle noch lange nicht abgebrochen sein sollte, die gerade jetzt wieder neue Fahrt bekommen sollte, weil ich finde, dieses Buch hier wirklich den Finger in gleich mehrere Wunden legt und freue mich auch drauf, jetzt mit Maike und Robin, die natürlich hier auch beide sehr gut drin sind im Thema und beide mitgelesen haben, was mich sehr, sehr freut. Wir werden da jetzt mal die Diskussion öffnen und das auch multimedial, so viel seid schon mal vorausgesagt, weil wir werden auch noch einen interessanten kleinen TV-Tipp für euch dabei haben. Maike, Robin, seid ihr auch so angetan, gleichzeitig natürlich auch angeekelt von der Thematik, aber auch angetan von dem Buch Wow, Zio hier von Lena Kampf und Daniel Drepper?
Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr angetan. Also dieses Buch, ne, seit den Vorwürfen, die gegen Till Lindemann entstehen, haben wir uns ja so ein bisschen da eingelesen. Mir war das ehrlich gesagt vorher gar nicht so richtig bewusst mit dem Musikgenre, dass das da wirklich so schlimm ist. Ich finde, erstmal möchte ich hier die Rechercheleistung der beiden AutorInnen loben, die sich hier wirklich richtig reingekniet haben, die mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, hunderte, tausende Stunden da wahrscheinlich in diese Recherche alleine für dieses Buch, und wir reden noch nicht mal vom Schreiben, nur für die Recherche, in dieses Buch geflossen sein müssen, muss unfassbar krass gewesen sein. Und da erstmal ein großes Lob an die beiden AutorInnen, dass sie sich da so reingehängt haben und uns eben diesen Einblick in diese Genre, in diese Industrie gegeben haben, weil einem das ja vorher vielleicht auch so gar nicht bewusst war. Also mir zumindest war das vorher nicht so bewusst, dass es solche Kreise zieht. Und wir reden hier von eigentlich jedem einzelnen Genre. Wir reden von der gesamten Musikindustrie, die ein Problem hat, die ein strukturelles Problem hat. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern wahrscheinlich seit der Existenz dieser Industrie. Und das war wirklich erschreckend auch zu sehen, wie viele Frauen sich da geäußert haben. Ganz viele anonym übrigens geblieben. Also die AutorInnen sagen hier immer wieder, hier der und der hat uns was gesagt, der Name wurde geändert, die Person möchte anonym bleiben, weil sie eben noch in dieser Industrie steckt und weil sie Angst hat, davor diskreditiert zu werden. Und alleine daran sieht man ja schon, dass, ich will hier nicht sagen, dass sich diese Quellen unbedingt hätten, ja, persönlich äußern oder beziehungsweise ihren Klarnamen da reinschreiben müssen, aber man sieht eben die Angst, die dahinter steckt und wie stark diese Angst halt immer noch vorherrscht in dieser Industrie und wie schlimm das auch eben für diese Frauen ist, in dieser Industrie zu stecken, ohne was sagen zu können, ohne wirklich was sagen zu können, gegen diese Industrie, ohne gegen diese Machenschaften vorgehen zu können. Das gleiche gilt natürlich auch für Männer, die in dieser Industrie stecken, die selber diese Vorgänge sehen, die selber sehen, was da passiert und wie viele sexuelle Übergriffe oder wie viel auch Diskreditierung gegenüber Frauen stattfindet und selber wenig machen können, wenn in dieser Old Boys Club sitzt. Und da haben wir es wieder mit diesem Old Boys Club zu tun, der eigentlich fast fast immer das Problem von diesen strukturellen Machtproblemen ist. Weil es geht ja immer nur um Macht. Und das, ich finde, das hat mich am meisten mitgenommen, diese Machtdominanz, die da ständig beherrscht werden musste. Da geht es ja auch bei dieser sexuellen Belästigung, auch bei denen, was die Künstler machen, oder nicht wirklich um Sex oder um Erotik oder um Lust oder sowas. Es geht immer nur um Macht, es geht immer nur um Dominanz, Destruktion und um vor allem halt eben um Machtdemonstration. Und das fand ich so krass zu lesen, auch wie viel die einzelnen AkteurInnen mitbekommen haben, egal in welchem Teil dieser Branche sie sitzen, ob es jetzt Marketing ist, ob sie Leute sind, die mit MusikerInnen zusammenkommen, um sie für die Plattenfirma zu gewinnen. Also egal, welche Person oder welche Stimme da zu Wort gekommen ist, eigentlich jeder hatte was zu erzählen, und das fand ich wirklich erschreckend und auch wirklich sehr gut eben in diesem Buch erzählt. Also wirklich, man bekommt dann ein sehr, sehr gutes Gefühl, was da eigentlich los ist und was da unter der Oberfläche brodelt, und natürlich um so einen kleinen positiven Ausblick auch nochmal zu geben. Das fand ich auch sehr schön, dass man merkt, durch diese ganzen Erzählungen, dass es so langsam kritisch wird für diese übergriffigen Leute, die da in diesen Positionen sitzen und Gatekeeping betreiben und sexuelle Übergriffe als Bagatelldelikt abstempeln, dass es immer mehr Stimmen gibt, die sich dagegen auflehnen und die auch aus dieser Musikindustrie selbst heraus versuchen, die zu ändern. Und das fand ich, ist eine schöne Tendenz, oder zumindest, dass es mehr Kämpfer gibt für die Sache, dass es mehr KämpferInnen gibt, die versuchen, eben das System zu ändern, und das brauchen wir halt. Und das fand ich, war schön zu sehen.
Ja, also wir empfehlen, glaube ich, Till Peniskanone Lindemann als Selbsthilfeliteratur einfach mal den Klaus Teweleit zur Hand zu nehmen und verweisen an dieser Stelle an unsere wunderbare Folge mit dem Buch Männerfantasien von Teweleit. Da musste ich gerade bei deinen Ausführungen dran denken, Robin, weil ich gebe dir 100%ig recht. Bei diesen ganzen Sexeskapaden geht es überhaupt nicht um Sex. Es geht nur um Macht und um Gewalt, sonst um gar nichts. Und es ist so traurig und so deprimierend. Und mir sind zwei Sachen beim Lesen vor allem aufgefallen. Zum einen gibt es da so einen kleinen historischen Abschnitt, hast du ja auch erwähnt, Annika, über die Geschichte der Musikindustrie und wie normalisiert das war, Fragezeichen vielleicht sogar noch ist. Da werden dann Dinge als Erinnerung wach, wie zum Beispiel The Long Hard Road Out of Hell, das Memoir von Marilyn Manson, in dem drin steht, was er Frauen antut. Und wir wissen alle, dass er vor Gericht angeklagt wurde wegen Misshandlung, wegen Vergewaltigung und so weiter. Also es gibt dieses Buch, wo er das selber schreibt. Ob er jetzt behaupten würde, dass das autofiktional sei, kann ich nicht sagen. Es existiert jedenfalls ein anderes Ding, ist zum Beispiel Motley Crue's Klassiker The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band. Das wurde erst kürzlich noch für Netflix verfilmt. Da sind die ganzen Eskapaden von Tommy Lee und so weiter auch sehr lustig. Es ist immer noch nicht klar, wie man mit diesen Dingen umgeht, und sie werden immer noch als Unterhaltung konsumiert. Ein anderes Beispiel, das mir auch bekannt war, aber in dieser Dichte, in der es hier dargestellt wird, wird es einem noch mal extremer vor Augen geführt, ist Steven Tyler, der die Vormundschaft seiner minderjährigen Freundin bekam, um mit ihr auf Tour zu gehen. Und diese minderjährige Freundin erzählt heute, sie sei damals schwanger geworden und er habe sie zu einer Abtreibung gedrängt. Steven Tyler hat, glaube ich, bis heute keinerlei ernsthafte Fragen dazu beantworten müssen. Und da könnte man immer und immer weitermachen, bis hin zu Iggy Pop und seinem Lied über Baby Groupie Sable Star. Alles sehr bekannte Geschichten. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir halt auch denke, ja, wie lange haben wir alle, also wirklich wir alle, ich möchte da jetzt auch nicht diesen Divide aufmachen von wegen fui, 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 da sind die einen, die das als Unterhaltung konsumieren. Ich habe auch hier The Dirt im Schrank stehen, so ist es nicht. Aber da ist jetzt eine Veränderung da im gesellschaftlichen Klima, die uns alle lehrt, das alles sehr viel kritischer und ernster zu sehen und auch das Vorurteil zu hinterfragen, dass diese Frauen alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, das ist die große, große Leistung dieser Diskussion um Rammstein, zu zeigen, wie solche Prozesse des Castings, der Verführung kann man es ja nicht nennen, eigentlich auch Täuschung junger Frauen oder Überrumpelung junger Frauen stattfinden, und dass es eben mitnichten so ist, dass sie freiwillig sagen, ja, ich möchte jetzt gerne Till Lindemann unter der Bühne einblasen, ich melde mich jetzt freiwillig, nehmt mich bitte mit, sondern dass sie urplötzlich mit solchen Situationen konfrontiert werden, offenbar, sagen wir jetzt mal aus juristischen Gründen, schöne Grüße an Christian Scherz, aber das sind ja auch Darstellungen, denen Lindemann und seine Anwälte nie widersprochen haben, also diesem Row-Zero-Casting-System und der Sackbox unter der Bühne und all diesen Dingen. Die Gegendarstellung bestand daraus zu sagen, es sei einvernehmlich gewesen. Das können wir natürlich alles nicht beurteilen. Aber dieses System und die Konsequenzen so offen zu legen, das ist natürlich extrem wichtig und ich bin froh, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Aber auch eine andere Sache möchte ich noch ansprechen, die mir aufgefallen ist. Wir tendieren dazu zu sagen, ja, so läuft das in der Musikindustrie. Das stimmt ja nicht, so läuft es hier überall. Also es geht ja hier darum, dass Männer eine große Sichtbarkeit erlangen, dass Männer sehr viel Geld und Einfluss erlangen, dass sie eine gewisse Wichtigkeit für große Organisationen oder Institutionen erlangen, sei es jetzt selbst Arbeitgeber zu sein für diese ganze Crew und so weiter oder wichtig zu sein für Plattenfirmen oder Konzertveranstalter, weil sie Umsatz machen. Es etabliert sich jedenfalls ein System, in dem es sich finanziell lohnt, für sehr viele andere eine Person zu schützen, weil diese Person oder in diesem Fall auch vielleicht eine Band das System trägt. Und das ist kein Phänomen der Musikindustrie. Also ich glaube, jeder von uns dreien hier, wir werden jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber kann Geschichten erzählen über Systeme von Machtmissbrauch, über Systeme von Demütigung, einfach nur so zum Spaß, weil man es kann und so weiter. Sowas ist allgegenwärtig, muss man jetzt auch mal sagen. Da wird jetzt bei den großen sichtbaren Sachen angefangen. Und natürlich sind solche Dinge wie sexuelle Castingsysteme extrem. Das wird es nicht überall geben. Aber die Mechanismen, die gerade du eben besprochen hast, Robin, die sind allgegenwärtig, auch nicht immer unbedingt sexuell konnotiert. Aber diese Machtunterdrückungs-Demütigungssysteme, die findet man an vielen Stellen und ich glaube, wir werden noch sehr viele Jahrzehnte in unterschiedlichsten Branchen über diese Systeme diskutieren müssen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also deswegen noch ein Grund meiner Meinung nach für mehr Leute, kauft dieses Buch, lest dieses Buch, nehmt es als Diskussionsstarter, weil genau wie Maike gesagt hat, es ist auch auf andere Felder übertragbar und deswegen ist es so wichtig, finde ich auch, dass die Thematik immer breiter rezipiert und auch besprochen wird und so eine Szene wie die Musikszene kann da ja dann auch durchaus eine Vorbildfunktion haben für vielleicht noch andere Bereiche oder dass sich die Leute einfach mal mit diesem Thema befassen, weil es jetzt hier irgendwie eine Gruppe betrifft, die sie selbst auch noch mehr interessiert. Also das ist so ein kleiner optimistischer Ausblick. Ich habe es auch genauso versucht wie du, Robin, da so ein bisschen was Positives rauszuhören, weil genau auch wie du wiederum gesagt hast, Maike, diese Beispiele, wie weit die teilweise zurückgehen, das kann einen ja auf der einen Seite schon ziemlich runterziehen, wenn man sich vorstellt, das kann ja wohl nicht wahr sein, hier hat sich irgendwie überhaupt nichts geändert. Und das sagen die Autorinnen ja auch, aber der Unterschied ist halt, das, was früher teilweise als verherrlichend und ganz, ganz toll und yeah, Rock'n'Roll Baby und so gegolten hat, das wird halt heute, wirkt es weitaus verstörender. Also es wird einfach neu bewertet. Es gibt keine neuen Fakten, aber das, was passiert, wird neu bewertet. Und da hoffe ich auch einfach, dass es sich mehr und mehr durchsetzt. Und auch nochmal das abschließend, Maike, weil du das Wort einvernehmlich gerade nochmal im Zusammenhang mit der Rammstein-Geschichte und den Statements benutzt hat. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner positiver Ausblick, wenn sich immer mehr Leute äußern, auch immer mehr, die was zu sagen haben und immer mehr vielleicht, von dem man es nicht erwartet. Hier wird ja auch im Buch ein Interview mit dem Rapper Kool Savas zitiert, einer der größten und bekanntesten aus der deutschen Szene, der sich auch in der Vergangenheit, was das angeht, was die Texte angeht, die Gewalt, die dort propagiert wird teilweise oder überhaupt die Wortwahl, da hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, hat sich aber in einem Interview sehr, sehr einsichtig gezeigt, ob jetzt vielleicht auch so ein bisschen, um da möglichen KritikerInnen den Wind vorab aus den Segeln zu nehmen oder nicht. Darüber kann man nun spekulieren, aber nichtsdestotrotz fielen dann wirklich da so Begriffe wie, auch wenn es einvernehmlich war von beiden Seiten, heißt das ja trotzdem nicht, dass es moralisch okay gewesen sein muss. Und das ist natürlich schon mal eine Einsicht, da kann man nur sagen, sehr gut, das geht in die richtige Richtung. Also von daher weiter darüber sprechen, diese Beispiele finden. Und mein Shocking Moment, Maike, was bei dir Steven Tyler und Co. waren, das war bei mir also diese R. Kelly-Geschichte. Diese Doku, natürlich, klar, das haben wir mitbekommen, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber dass dahinter eine Geschichte steckt, auch hier wieder Thema Journalismus, das war nämlich schon 19 Jahre vorher Thema in der Lokalpresse, dass dort ein findiger Investigativjournalist diese Machenschaften rund um R. Kelly, der ja auch die minderjährige Aaliyah damals schon geheiratet hat, der hat das aufgedeckt in ganz vielen Artikeln, über 8 Jahre und es hat wirklich 19 Jahre gedauert, bis das letztlich wirklich mal so richtig an die Oberfläche gekommen ist und da denke ich mir auch, wie ist sowas überhaupt möglich? Und und da möchte man echt kurzzeitig wirklich den Glauben an die Menschheit komplett verlieren. Aber nein, wir machen weiter und WoZero ist dafür ein guter Startpunkt.
Auf jeden Fall. Absolut. Und wir wollen es nicht verabsäumen, hier darauf hinzuweisen, dass auch KollegInnen schlaue Dinge gepostet gesagt haben zu dieser ganzen WoZero-Rammstein-Problematik. Zum einen gibt es natürlich die Videos im Internet von Christian Solmecker auf YouTube, der das alles juristisch einordnet. Aber dieses Buch steht ja dafür, dass das nicht nur ein juristisches Problem ist. Stichwort, hat ihn ja keiner verurteilt, dann wird er ja nichts gemacht haben. Nee, es geht darum, dass wir jetzt drüber reden müssen und das mag jetzt aufs erste Hinhören shocking klingen, aber wir müssen vielleicht über die Moral von Rockstars reden. Es ist soweit, Leute. Traurig, ja. Aber wahr.
Und do it like cool Savage.
Und da gibt es wirklich tolle Videos von einem Freund dieses Podcasts, der auch persönliche Hintergrundinformationen hat aus seiner Zeit als Musikjournalist, nämlich der gute Alexander Prinz. Grüße gehen raus, der wirklich exzellente Videos nicht zum juristischen, sondern zu den gesellschaftlichen Implikationen gemacht hat. Und es gibt momentan bei der ARD eine interessante Doku über den Rechtsanwalt von Till Lindemann, nämlich Christian Scherz. Ihr kennt ihn vielleicht von Böhmermann als der Scherzanwalt Dr. Witz. Und da gibt es eine interessante Doku. Ich fand es spannend, wie er versucht, also als Jurist ist es ja seine Aufgabe, das Rechtssystem aufrechtzuerhalten. Und jeder hat in Deutschland, und das lieben wir an unserer Demokratie, das Recht auf einen Anwalt und auf eine Verteidigung vor Gericht, egal ob er schuldig oder unschuldig ist. Das ist einfach wichtig für unsere Demokratie. Das heißt, keine Kritik daran, dass überhaupt Scherz Lindemann vertritt, nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist sein Job, dafür wird er bezahlt. Dazu ist er auch grundgesetzlich verpflichtet, wenn wir einen Rechtsstaat haben wollen. Aber ich finde es interessant, wie er sich in seinen Einschätzungen verstrickt, selbst beim Versuch, das Juristische und Moralische auseinanderzuhalten. Annika, wie hast du das empfunden?
Ich habe das ganz genauso empfunden. Mich hat das auch sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich das so nicht erwartet habe, das so für mich relativ klar da herauslesen zu können. Also da habe ich mir tatsächlich was anderes erwartet. Von daher war das eine sehr, sehr augenöffnende Doku. Und ich möchte deine Empfehlung hier auf jeden Fall unterstreichen. Also das ist auch wirklich ein sehr interessantes Stück Mediengeschichte. Auch hier wieder viele Menschen, die auch hier bei uns im Podcast schon mal an der einen oder anderen Stelle eine Rolle gespielt haben, tauchen dort auf. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Günther Jauch zum Beispiel äußert sich überhaupt erstmals über sein Privatleben oder eins der wenigen Male, der ist ja sehr verschlossen und auch ein Klient, der die Dienste des Anwalts auch sehr, sehr gerne in Anspruch nimmt. Und da ist die Doku auch hier wieder sehr vielschichtig oder vielseitig, weil sie auch hier einen ziemlich umfassenden Blick auf die Medienszene und wie sie mit dieser Anwaltskanzlei gibt. Denn die Anwaltskanzlei hat mittlerweile fast schon, so möchte man es sagen, was diese Fälle angeht, also wenn es um Privatsphäre geht, wenn Prominente sich dort eingeschränkt fühlen oder ungerecht behandelt, dass die fast schon eine Art Monopol darauf haben, weil sie so groß sind, weil sie so prominent sind, weil sie so viele entsprechende Mandanten haben. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, welche andere Art von Gatekeeping-Funktionen haben die eventuell noch, wenn ein Christian Scherz, wo ein böser Artikel droht, vielleicht mal vorab in der Redaktion anruft und nochmal einfach nur nachfragt. Also das wird auch in der Doku so thematisiert, auch von ihm selbst. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und das schlägt auch wieder so ein bisschen den Bogen zu dem Buch WoZero auch auf dieser Ebene. Denn hier im Buch wird ja auch die Frage gestellt, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, inwiefern vielleicht teilweise die Redaktion der Fachzeitschriften dort auch so eine Art Gatekeeping-Funktion hatten, und zwar im Sinne von den Künstler, die KünstlerInnen schützen, vielleicht Zitate, die besonders krass sind, vorher schon mal rausredigieren, vorsichtig oder so. Also auch da, man hat wirklich das Gefühl, es wird auf so vielen Ebenen möglichst alles dafür getan, um dieses System in welcher Art auch immer aufrechtzuerhalten. Und auch das fand ich sehr, sehr ernüchternd, aber in dem Zusammenhang ist diese Doku wirklich eine sehr sinnvolle und empfehlenswerte Ergänzung.
So, Abmahnung an uns ist schon raus, Annika. Ja.
Wir kriegen Post. So, liebe Annika, wo und für wie viel Euronen kann man sich dieses interessante Sachbuch, was zu Diskussionen anregt, denn zulegen?
Ja, Row Zero über Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie von Lena Kampf und Daniel Drepper ist erschienen bei unseren Freundinnen von Bastei. Liebe Grüße, kostet im Hardcover 22 € und im E-Book 21,99 €.
Sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Ich darf es vorstellen und wir haben hier einen Papierstau-Podcast-Liebling, nämlich Sascha Stanisic. Und zwar mit seinem neuen Buch Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Nein, das ist kein Scherz, das ist tatsächlich der Titel.
Catchy.
Es ist ein Kurzgeschichtenroman, der mit fein gezeichneten Charakteren aufwartet und dessen Geschichten mehr miteinander zusammenhängen, als es der erste Blick vermuten lässt. Bevor ich da jetzt zu den Geschichten komme, erstmal zu Sascha Stanisic. Der ist 1978 in Visegrad, Jugoslawien, geboren. Er ist ein deutsch-bosnischer Schriftsteller. Er ist unter anderem Träger des Preises der Leipziger Buchmesse und des Deutschen Buchpreises. Nach dem Abitur studierte er an der Universität Heidelberg Deutsch als Fremdsprache und Slawistik. Während des Studiums entstanden immer mehr literarische Texte und nach eigenen Aussagen wurde der Kindheitstraum vom Nurschreiben größer und größer. 2005 war er mit Was wir im Keller spielen beim Ingeborg-Bachmann-Preis vertreten, auch ein Preis, den wir immer auf dem Schirm haben. Und er erhielt sehr, sehr viele Auszeichnungen, unter anderem beim Bachmann-Preis, den ich gerade angesprochen habe, den Kelag-Publikumspreis, zudem erhielt er 2013 den Alfred-Dübin-Preis, 2017 den Schubert-Literaturpreis und erst dieses Jahr den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Jetzt kommen wir erstmal zur Geschichte. In dem vorliegenden Buch Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, sind insgesamt 12 Geschichten vereint, die zum Großteil dieselben Figuren bzw. Figurenkonstellationen zeigen. Da, wie bereits zu Beginn meiner Präzension geschildert, die Geschichten mehr miteinander zu tun haben, als man denken mag, berichte ich groß von den verschiedenen Figuren und ihren Alltagsabenteuern. Zuerst ist da die Gang aus Jugendlichen um die Erzählstimme mit dem Namen Sascha, die 1994 in Heidelberg Unsinn machen und sich mit Tagträumen den Tag versüßen. Die Gang besteht aus 4 Jungs, die alle Ausländerkinder sind und sich für ihr Leben eine eher schlechte Zukunft ausmalen. Fatih, einer der Jugendlichen, jedoch hat eine grandiose Idee, um Geld zu verdienen und in seinen Augen die Welt ein wenig besser zu machen. Seine Idee ist ein Anproberaum, in dem Menschen eine mögliche Zukunft ihres Lebens sehen und diese Zukunft für Geld dann einloggen können. Das heißt, diese Zukunftsvision wird auf jeden Fall wahr. Diese Idee des Anproberaums wird im Laufe der Erzählung immer präsenter und bietet gegen Ende ein Verwirrspiel mit existenzphilosophischen Fragen. Das ist ja immer was für mich, aber ich greife vorweg. In einer anderen Geschichte findet sich der bereits ältere Sascha in Helgoland und stellt bereits nach kurzer Zeit fest, dass er nicht nur 1994 schon mal dort gewesen sein muss, sondern auch, dass er damals einen schwerwiegenden Diebstahl begangen haben soll. Ha, was da los ist, man weiß es nicht. Die zweite Figur, die in mehreren Geschichten eine zentrale Rolle spielt, heißt Georg Horvath. Nicht zu verwechseln mit dem 1938 verstorbenen Schriftsteller Ödön von Horvath. Seines Zeichens, da fangen die Referenzen schon an. Seines Zeichens ist Georg gestresster Jurist, der ums Verrecken nicht gegen seinen Sohn bei einem Piraten-Memory-Spiel gewinnen kann. Diese ständige Niederlage in dem Spiel sorgen dafür, dass Georg sich mit seinem Leben auseinandersetzt und immer unzufriedener wird. Nachdem er das Spiel fast in die Mülltonne geschmissen hat, fällt ihm ein Trick ein, um doch noch zu gewinnen. Natürlich nicht auf die ehrliche Weise. Die letzte Figur, über die ich noch kurz reden möchte, ist Gisela, eine ältere Rentnerin, die vor 4 Jahren ihren Mann verloren hat und nun in Einsamkeit und Trauer lebt. Wie ihr wahrscheinlich schon richtig vermutet habt, handelt es sich dabei um die titelgebende Geschichte. Von einer Freundin erfährt sie, dass es eine sehr eigenwillige Dating-Methode auf dem Friedhof gibt, um nach dem Ableben des geliebten Ehepartners eine neue Liebe zu finden. Wie die Geschichten untereinander zusammenhängen, möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht verraten, weil das ist irgendwie Major Spoiler, finde ich. Hauptthema des Romans, was bereits der Klappentext und so ungefähr jede Rezension, die es im Internet über dieses Buch gibt, verrät, ist die Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn man im Leben eine andere Entscheidung getroffen hätte? Was wäre, wenn man das Studium durchgezogen, doch noch mit Person XY zusammen wäre? Oder ganz banal, was wäre, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem anderen Ort gewesen wäre? Ich sag zu solchen Fragen gerne, hätte Fahrradkette. Stanisic jedoch geht in diesem Roman diesen und noch vielen weiteren existenzphilosophischen Fragen auf den Grund, ohne diese doch recht schwer deren Themen jemals mit dem Holzhammer abzupräsentieren. Das finde ich schon mal gut. Ein besonderes Merkmal der einzelnen Geschichten bzw. des gesamten Buches ist die unfassbar gut gezeichneten und emotionalen Geschichten der jeweiligen Figuren und natürlich auch ihre Charakterzeichnung. Wenn die Witwe Gisela davon erzählt, ohne dabei zu viele Worte zu verlieren, wie sehr sie ihren verstorbenen Ehemann vermisst und welche tiefe Traurigkeit dieses Ableben bei ihr hinterlassen hat, muss man schon ein Stein sein, um in diesen Passagen keine Gefühle zu empfinden.
Robin, muss ich mich jetzt beleidigt fühlen, Robin?
Das war nicht auf dich bezogen, Maike.
Danke. Maike Stein out.
Auch die Freundschaft der jugendlichen Protagonisten wird nah und emotional geschildert, wodurch man als lesende Person sehr schnell einen Zugang zu ihnen und ihren Geschichten erhält. Das gilt natürlich für alle Figuren. Sprachlich packt Danišić hier ein ganzes Repertoire an ungewöhnlichen ästhetischen Mitteln, Verwirrspielen und unterschiedlichen literarischen Formen aus. Immer wieder sind Sätze abgehackt, falsch oder unzusammenhängend verpackt. Bei diesen Sätzen würde jedem Deutschlehrer das Monokel in den Duden fallen. Diese Eigenheit führt beim Lesen jedoch nicht zur Verwirrung, sondern entfaltet ein nachvollziehbares Spektrum der verschiedenen Emotionen und Gedanken, die die Figuren haben bzw. durchleben. Das Verwirrspiel macht hier jedoch nicht Halt und weitet sich auch auf den Plot der Geschichten aus. Immer wieder werden die Hauptgeschichten in Anführungsstrichen teilweise mittendrin durch kleine Untergeschichten aufgelockert, die jedoch nicht kontextlos daherkommen, sondern immer noch etwas zur Charakterisierung der Figuren oder zum Verständnis beitragen. Auch die Autorenfigur Sascha ist toll in Szene gesetzt und hinterfragt in einer Geschichte den Zusammenhang zwischen Autor, Autorinszenierung, Autofiktion und der Figur selbst, was zu bizarren und unfassbar lustigen Momenten führt. Des Weiteren lockert Danišić seine Geschichte immer wieder mit humoristischen Elementen auf. Da steht dann schon mal ein Panzer samt Schleife vor dem Haus einer Nebenfigur, die dann spontan entscheidet, sich eine Wehrmachtsuniform anzuziehen und mit dem Panzer durch Heidelberg zu fahren. Diese skurrilen und transzendenten Szenen machen dieses Buch zu etwas Besonderem, bei dem man wahrscheinlich bei jedem Lesedurchlauf neue Verbindungen und Referenzen in als auch außerhalb finden kann. Mir haben diese Geschichten unfassbar gut gefallen. Also die sind so, so gut konzipiert. Man denkt auch zu Anfang, dass sie alle nichts miteinander zu tun haben, aber wenn man dann am Ende wirklich sieht, wie diese Verbindungen sind, ist das unfassbar schlau gemacht und Danišić macht halt was ich sowieso liebe. Er spielt mit der Literatur, er spielt mit der Sprache, er verwirrt den Leser, er baut träumerische Szenen ein. Auf einmal ist die Person ganz woanders oder in einem Traum oder in einem Tagtraum oder ist wieder zurück oder zurück in der Vergangenheit und diese ganzen Mittel fließen ineinander, diese ganzen Plot-Ebenen fließen ineinander und dadurch hat man nie so eine wirklich komplett zusammenhängende Geschichte, sondern es besteht eher so aus Fragmenten, die man dann hinterher zusammensetzen kann. So ein bisschen Puzzlespiel ist hier auch bei und das macht einfach großen Spaß und ich finde, Danišić hat das sehr, sehr gut drauf, diesen Plot und auch eben diese Fragmente so zu platzieren, dass man als Leser richtig Lust hat, sie zusammenzusetzen. Und deswegen, finde ich, ist dieses Buch unfassbar gut gelungen. Annika, Maike, habt ihr Fragen?
Ja klar, natürlich haben wir Fragen.
Das ist gut.
Also, ob es dir gefallen hat oder nicht, die Frage müssen wir Gott sei Dank nicht mehr klären. Das war ja ziemlich eindeutig und das freut uns. Aber ich würde gerne mal so einen kleinen Vergleich ziehen, weil deine Meinung zählt hier ja natürlich doppelt und dreifach, weil du bist unser Kurzgeschichten-Experte. Und wir hatten ja gerade erst in der letzten Folge zwei Kurzgeschichtenbände im Programm, die aber von der Anlage und vom Aufbau her doch ziemlich unterschiedlich waren. Und du jetzt hier in deiner Rolle als Fachmann für den kurzen Plot, wie würdest du denn jetzt die aktuelle Stanisic-Sammlung dort einsortieren oder in welche der möglichen Kurzgeschichten-Sammlungsaufbaumethoden würdest du sie klassifizieren?
Ja, das ist das Geile. Stanisic nimmt diese klassischen Kurzgeschichtenaufbaumethoden und klatscht sie einem einfach mal links und rechts um die Backen. Weil er hält
und
sich
das gefällt dir.
Das mag ich total gerne.
Voll der hält sich wirklich an,
genau so ist es. Der hält sich wirklich an gar keine Konvention. Ich habe ja letzte Woche beim TC Boyle die unterschiedlichen Einflüsse gelobt und die thematischen Ausgeklügeltheit nenne ich es einfach mal und auch die experimentelle Note, die TC Boyle hier einfließen lässt. Also das, was Sascha Stanisic macht, ist im Gegensatz zu TC Boyle ganz anderes literarisches Niveau. Viel, viel höheres literarisches Niveau und da braucht man Plot eigentlich gar nicht erst anfangen. Also da steckt so, so viel in den Metaebenen drin, da ist so, so viel zu entdecken. Ja, das ist was ganz anderes. Das außerdem, ich habe ja gesagt, es ist ein Kurzgeschichtenroman, deswegen ist auch ein bisschen anders klassifiziert als jetzt die klassischen Kurzgeschichten, die wir letzte Woche hatten. Die sind abgetrennt voneinander, da hat niemand wirklich was mit irgendwem zu tun. Bei der Jeggi, die sind ja auch alles sehr, sehr Meta gewesen, aber Stanisic Sisyphus setzt hier eben auch einmal einen drauf, indem man die Geschichten untereinander verbindet, indem man diese ganzen Referenzen zieht und auch diese ganzen Verbindungen untereinander beschreibt und eben auch den Leser sehr, sehr viel selber rätseln lässt. Ich meine, das hat die JG auch gemacht, aber ich fand es hier einfach nochmal eine Spur besser, nochmal eine Spur lustiger auch. Also auch einfach alles so sehr flockig und locker und humoristisch und gleichzeitig mit sehr, sehr emotionalen Themen, die auch sehr gut umgesetzt wurden und die auch ja beim Leser hängen bleiben.
Also das Beste aus allen Welten.
Ja, genau so.
Robin, als du eben erklärt hast, dass der thematische Schwerpunkt im Was-wäre-wenn liegt, also das, was man mit der Literatur ja sehr schön machen kann, nämlich unterschiedliche Realitäten oder Entwicklungen nebeneinander stehen zu lassen. Im wirklichen Leben muss man sich ja immer auf ein Leben beschränken, in der Literatur kann man viele leben. Da musste ich an Stanisics Herkunft denken, also nicht an seine eigene Herkunft, sondern seinen Roman Herkunft, mit dem er ja auch den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Der hat sich ja auch dieser Frage gestellt, auf etwas andere Art und Weise als dieser Band jetzt. Aber grundsätzlich gibt es ja doch da thematische Ähnlichkeiten. Nun sagtest du, das ist ein Roman in Kurzgeschichten. Meine Frage als Preislisten-Junkie, ist der jetzt eligible für den Deutschen Buchpreis oder kommt der gar nicht in Frage, weil man sagt, es ist eher was mit Kurzgeschichten? Weil Kurzgeschichten dürfen ja nicht nominiert werden, Romane schon.
Das ist richtig und ich glaube, da könnte man sich jetzt krass drum streiten. Ich glaube nicht, dass das gemacht wird beim Deutschen Buchpreis. Die gucken da drauf, sehen, okay, da steht Erzählung vorne drauf. Es steht auch, also wenn man das jetzt bei Amazon sucht oder so, steht da Erzählung. Bei Luchterhand oder beziehungsweise im Buch selbst steht gar keine Klassifizierung. Also steht weder Roman noch Kurzgeschichten noch Erzählung noch sonst irgendwas, was man irgendwie klassifizieren könnte. Ich ohne irgendwelche Lederflicken am Ärmel würde es halt schon als Roman deklarieren, der in Fragmenten erzählt wird und deswegen wäre zumindest aus meiner Perspektive eligible für den Deutschen Buchpreis. Ich muss aber sagen, dass realistisch sehe ich die Chancen leider nicht so gut. Also ich finde, er würde mega gut auf die Liste passen. Das ist ein Buch, über das man wirklich sehr, sehr gut reden kann und das man auch in Gänze gelesen haben muss, um darüber reden zu können. Also es reicht nicht eben ein oder zwei Geschichten daraus zu lesen, sondern man muss das gesamte Ding von vorne nach hinten lesen, um über diese ganzen Referenzen und über diese ganzen Verbindungen und auch über die Metaebenen, die dort existieren, überhaupt reden zu können. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist ein Roman. Aber wie gesagt, ich glaube dadurch, dass die Klassifizierung durch den Verlag selber nicht als Roman stattgefunden hat, wird er nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert, was sehr schade ist.
Aber wenn die Leute das Ding kaufen wollen, dann können sie das ja auch machen, ohne dass es für einen Preis nominiert wird, oder?
Absolut, das können sie denn sehr gerne machen und das sollen sie auch tun. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne von Sascha Stanisic. Erschien im Luchterhand Verlag, 24 € muss man für die Hardcover-Variante berappen und 21,99 € für die digitale Version. Ich kann es euch nur empfehlen, lest euch durch, feiert mit mir ab. Ist obergeil. Ist jetzt schon eins meiner Jahreshighlights. Und mit diesen wunderschönen Worten kommen wir zum letzten Buch dieser Folge, aber sicher not letzten Buch dieser Folge. Und da geht es um einen Autor, den wir ja auch schon hart abgefeiert haben. Und ich glaube, dieser Autor zählt zu Maikes Lieblingsautoren, wenn nicht sogar Maikes Lieblingsautor, um den es hier geht, natürlich nicht, der das Buch geschrieben hat. Aber worüber reden wir denn hier eigentlich?
Also, um es ganz präzise auszudrücken, mein Lieblingsautor ist natürlich Christian Kracht, aber historisch gesehen denke ich, dass der wichtigste deutschsprachige Autor aller Zeiten ein Prager Versicherungsjurist mit Daddy-Issues war, der ganz nebenbei die internationale Literatur revolutioniert hat. Wir reden natürlich von unserem guten Freund Franz Kafka. Am 3.6. jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Er starb natürlich viel zu früh an einer Lungenerkrankung. Und der gute Rüdiger Safranski ist einer der nicht gerade wenigen Menschen, die momentan Kafka-Werke auf den Markt hauen. Weil es wird natürlich global wahrgenommen, dass sich der Todestag zum 100. Mal jährt. Alle Menschen, die dazu jetzt Bücher veröffentlichen, stehen aber vor folgendem Problem. 100 Jahre lang wurden jetzt ganze Büchereien vollgeschrieben mit Veröffentlichungen über Franz Kafka auf der ganzen Welt. Es geht um sein Leben, es geht um seine Lebensumstände, es geht um seine ihm zugeschriebenen Intentionen, seine ästhetischen Prinzipien, seine Auswirkungen auf andere Autoren. Hast du nicht gesehen, wirklich alles, alles, alles. Es gibt Biografien ohne Ende, es gibt Research Paper ohne Ende. Man kann das aus der Perspektive von so ziemlich allen Ländern der Welt nachlesen. was Franz Kafka aus Sicht der internationalen LiteraturwissenschaftlerInnen-Szene so umgetrieben hat. Deswegen stellt sich uns natürlich jetzt hier die Frage, welche Art von Buch brauchen wir noch über Kafka? Dass wir noch welche brauchen, steht außer Frage, weil wir lieben Kafka. Man kann gar nicht genug über Kafka reden. Aber die Frage stellt sich natürlich auch, gerade bei so einer populären Veröffentlichung wie der von Rüdiger Safranski, welchen Wert hat diese Form der Literaturwissenschaft? Weil es ist schon ein literaturwissenschaftliches Buch, das aber viel Kritik bekommen hat. Denn man sagt in so einigen Feuilletons, es gäbe in diesem Buch nicht genug neue Einsichten, die zum Kanon der literaturwissenschaftlichen Debatte zu Kafka noch was beitragen würden, aus den Gründen, die ich gerade eben ausgeführt habe. Ich möchte jetzt hier aber, und ich bin gespannt, was Annika gleich dazu sagen wird, die hat es nämlich auch gelesen, die These aufstellen, dass Herr Franzki dafür gar nicht angetreten ist. Ich glaube, dass das hier Populärwissenschaft ist, und zwar im besten Sinne. Das hier ist nicht das Buch für jemanden, der 4 Doktortitel in Germanistik gemacht hat oder hunderte Stunden damit zugebracht hat, sich alles reinzuziehen, was es so über Kafka gibt. Ich lache nicht über diese verrückten Nerds, die das machen. Ich bin selber einer von denen. Aber mir ist es wichtig, und ständige ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen das natürlich, mir ist nicht wichtig, dass wir hier literaturwissenschaftliche Masturbation zu einzelnen Autoren oder Werken betreiben. So nach dem Motto, guck mal, was ich alles Geiles gelesen habe. Bin ich nicht super toll? Bitte applaudiert mir jetzt. Das interessiert diesen Podcast hier überhaupt nicht. Sondern uns geht es darum, dass Literatur zugänglich sein soll für alle Menschen und dass wir so drüber diskutieren wollen, dass es zwar anspruchsvoll ist inhaltlich, aber dass auch jeder mitkommt, dass man eben nicht hunderte Stunden vorher sich informiert haben muss, worum es bei Kafka geht. Und Kafka, da wollen wir jetzt nicht lügen, ist recht komplexe Literatur, was aber nicht heißt, dass man sich das nicht zutrauen kann. Man braucht nur einen Weg hinein in dieses verschachtelte, hochkomplexe Werk. Und wenn man einmal drin ist, dann kann man, um hier mal in einer Kafka-der-Bau-Metapher zu bleiben, die ganzen Gänge ablaufen und gucken, was man an diesen ganzen Gängen findet. In dieser rhizomatischen Struktur dieses Wahnsinnswerkes. Und ich glaube, das ist der Ansatz von Safranski. Safranski will hier jetzt nicht den großen Literaturwissenschaftler raushängen lassen und uns was ganz Neues über den Kafka-Franzl erzählen, was wir überhaupt nicht am Kommen sehen, sondern der möchte mit diesem zugänglichen Buch Menschen, die noch keine ExpertInnen sind, dazu bringen, sich mit Kafka zu beschäftigen. Wie macht er das jetzt? Er erzählt, und das ist auch ein sehr schmaler Band, woran man auch sieht, dass die Tiefe begrenzt ist, aber das ist okay aus meiner Sicht. Er erzählt etwas über die Biografie von Kafka, wie Kafka gelebt hat in Prag. Das ist ein großer Schwerpunkt auf seine zahlreichen Liebschaften. Und anhand dieser Biografie arbeitet er sich auch durch die Werke. Wir bekommen ungewöhnlich lange, aus meiner Sicht häufig zu lange, Nacherzählungen der Hauptwerke dieses Drama King. Kommt auch raus, was Kafka eigentlich für eine Type war. Und dann Interpretationen von Kafka. Und man muss sagen, das sind die am weitesten akzeptierten, offensichtlichsten, und das ist bei Kafka wirklich take it with a grain of salt, die offensichtlichsten Interpretationen. Das ist, was Safranski hier tut. Bisschen Biografie, bisschen Nacherzählung, worum geht's da, bisschen Interpretation, was will uns der Autor damit sagen. Das macht er nicht mehr, aber auch nicht weniger. Klar können dann die großen Kafka-Exegeten kommen und sagen, ja, aber da kann man auch anders sehen und da könnte man auch mehr machen. Ja, aber nicht in dieser Kürze. Und ich glaube auch, dass man bestimmt auf 4 Milliarden Arten die Verwandlung interpretieren kann. Aber für Leute, die sich da erstmal reinfinden wollen, die sollten vielleicht mal mit einer Interpretation anfangen. Und dann kann man sich immer noch weiterlesen. Es ist viel zu komplex, hier reinzugehen und gleich sofort in die Tiefe zu tauchen. Klar ist die psychologische Komplexität dieser häufig albtraumhaften literarischen Vision von Kafka das eigentlich Faszinierende. Aber man muss irgendwo anfangen. Und gerade Kafka ist ein Autor, der viele Leute abschreckt, weil sie die Komplexität, die wie gesagt besteht, aber dann auch überschätzen und sagen, ich verstehe das bestimmt nicht. Klar versteht ihr das. Klar versteht man das. Man braucht nur einen am Anfang, der einen ein bisschen an die Hand nimmt mit ein bisschen Erklärungen. Und das will Safranski hier tun. Und ich möchte das auch, wenn ich einiges an dem Buch auch auszusetzen habe. Ich finde, das Pacing ist nicht gelungen. Ich finde, auch teilweise bei den Interpretationen sind die ein bisschen zu populär geraten. Also wie viel muss ich eigentlich noch über Franz Kafkas Vater hören? Ich weiß es nicht. Aber unterm Strich ist das für Einsteiger eine feine Sache und wirklich das Gegenteil von intellektueller Masturbation, weil Kafka, muss man ja auch mal sagen, zieht auch ziemlich viele Klugscheiße an, ne? Gerade weil es so als komplexer Autor bekannt ist, kommen dann Leute und sagen, ja, aber der Literaturwissenschaftler, der sagt ja noch das. Nee, haltet einfach die Klappe, setzt euch hin und lasst auch die anderen mal einen Weg zu Kafka finden. Der Autor ist es einfach wert. Annika, gibst du mir recht oder forderst du mehr, keine Ahnung, Deleuze und keine Ahnung, wie noch alles.
Nein, ich gebe dir vollumfänglich recht. Wirklich, von vorne bis hinten. Ich sehe das alles ganz, ganz genauso. Und ich habe mir auch sogar so ähnliche Sätze zu diesem Buch aufgeschrieben wie du. Bei mir heißt es, das, was das Buch will und was es ja auch sagt, dass es will, das macht es und das macht es gut. Und jetzt könnte man, genau wie du gesagt hast, nicht mehr und nicht weniger da nochmal hinten anführen. Dann wird ein Schuh draus, wie es so schön heißt. Also ich sehe es wirklich ganz genauso. Das Buch hat ja den Untertitel Kafka um sein Leben schreiben. Und das ist ja wirklich was, was Safranski hier durchzieht. Er wird ja, macht ja irgendwie so ein, ich nenne ihn mal den Schreibenfilter, eigentlich so ziemlich über alles. Also ob es jetzt um die Beziehung zu Kafkas Frauen geht, ob es jetzt zu dem Verhältnis zum Rest seiner Familie geht, zur Arbeit, alles Mögliche, alle Themen werden unter dem Aspekt betrachtet, was hat das für sein Schreiben bedeutet, genau. Oder wie hat sich das auf sein Schreiben ausgewirkt? Genauso alles, was Kafka selbst geschrieben hat. Hier wird ja ganz viel aus Briefen zitiert, aus Tagebüchern. Es geht also wirklich immer nur ums Schreiben. Es geht immer nur um Literatur. Und das steht hier ganz, ganz klar im Vordergrund. Also diese Mission, die dieses Buch hier sich vorgenommen hat, die erfüllt es wirklich gut. Und ich würde auch behaupten, das ist nochmal ein wirklich besonderer Aspekt. Also den USP, den Safranski sich hier ausgesucht hat, den hat er voll erfüllt, so möchte ich es mal zusammenfassend sagen. Und insofern möchte ich das auch unterstreichen, was du gesagt hast, dass dieses Buch hier wirklich, ja, ein guter, naja, fast schon so eine Art Schlüsselbuch ist, im Sinne von Tritt ein in die Welt von Kafka. Ich habe mir zum Beispiel notiert, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das was ist, zum Beispiel für SchülerInnen oder Studentinnen, ja, die näher in die Thematik eintauchen möchten oder müssen, aus welchen Gründen auch immer, aber um sich hier wirklich mal so einen Überblick zu verschaffen. Warum hat dieser Mensch geschrieben? Was hat ihn angetrieben? Das öffnet ja auch Räume für die Lesenden, dann nochmal für eigene Interpretation, weil, und da komme ich jetzt so ein bisschen zu meinen negativen Punkten, die habe ich nämlich auch, da übertreibt er es wirklich, genau wie du gesagt hast, teilweise mit den Zusammenfassungen alleine schon und auch mit den Interpretationen. Da muss ich leider sagen, ist Safranski sich selbst treu geblieben. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal das Vergnügen. Ich habe schon mal ein Buch von ihm gelesen und das ist halt ja dieses fast schon immer gleiche Strickmuster. Die Kapitel sind sehr, sehr chronologisch aufgebaut. Es wird sehr, ich möchte fast schon sagen, fantasielos, über große Strecken auch wirklich nur nacherzählt, sehr viel. Und das sind so Werke, das ist einfach nicht so meine Art von Erzählen. Also das, ja, finde ich dann fast schon wieder zu langweilig, weil gerade wenn man eine Möglichkeit geben will, sich dem Thema zu nähern, thematisch passt das auf jeden Fall. Wie gesagt, auch von der Struktur her passt das wirklich super. Aber das Erzählerische, es wäre doch schade, wenn die Leute dann deswegen sagen, ach nee, das ist jetzt doch nicht so meins, Kaffer ist ja irgendwie ziemlich öde. Ich würde da einfach mal kräftig gerne durchredigieren, sowohl was das Kürzen als auch was teilweise die Wortwiederholung angeht und so. Das macht es also trockener, als es eigentlich ist, weil sowohl die Thematik, die Person Kafkas, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Maike, das gibt genug her. Und auch die Struktur hier, wie das alles mit diesem Schreiben in Zusammenhang gebracht wird, das hat mir doch also sehr gut gefallen. Von daher, ja, so ein bisschen auf der einen Seite hui, auf der anderen Seite fui, aber auf jeden Fall ein eigener, völlig berechtigter Beitrag zum Kafka-Jahr und auch zur Diskussion. Und auch da, was du eingangs gesagt hast, will ich dir voll und ganz zustimmen. Es gibt da anscheinend den Markt, wo soll man noch Neues finden und wer bestimmt denn, was überhaupt neu ist oder was auf den Markt noch darf oder nicht. Also das können doch wir Lesenden bitteschön selbst entscheiden. Aber es ist natürlich wirklich interessant, wie hier manche versuchen, so die einen, ja, nur Leute, Personen X dürfen reden, da haben wir wieder die Gatekeeping-Funktion. Ähnliches, vielleicht das noch ganz kurz abschließend, hat ja auch so ein bisschen die TV-Serie zu spüren bekommen von Franz Kafka, die jetzt in der ARD zu sehen war. Vor wenigen Wochen gibt's auch noch in der Mediathek, könnt ihr euch nochmal anschauen. Auch hier wieder eine fast schon interessante Papierschau-eske Vereinigung. Da haben unter anderem Daniel Kehlmann und David Schalko jeweils als Drehbuchautor bzw. Regisseur hinter den Kulissen mitgewirkt, also auch hier bekannte Namen. Und diese Verfilmung wurde sehr gelobt von der Presse und auch von der Kritik, aber es kam teilweise, also ich habe da natürlich ein ganz anderes Medium, aber auch hanebüchen Diskussionen auf Facebook und Co. gelesen, wo sich wohl auch einige dazu beflissen fühlten, ja, wie kann man denn den Kafka so und so zeigen, das war gar nicht literarisch genug oder zu literarisch und auch zu psychologisch und er ist doch ein Genie und den kann man doch nicht so lustig und so schwach zeigen. So war der doch gar nicht, so nach dem Motto, nur ich weiß, wie er war.
Genau, also, wir waren alle dabei.
Anscheinend multimedial, völlig interessante Diskussion, wer darf wie über Kafka reden, schreiben, sprechen. Leute, lest doch einfach mal Kafka. Punkt.
Ja. Und das sind ja alles Annäherungen an eine Person, die wir alle persönlich nicht gekannt haben und auch an ein Werk, das so komplex ist, dass es mit Annäherungen und Interpretationsversuchen arbeitet. Das macht ja Spaß. Und mir geht der Spaß häufig zu sehr verloren. Annika, im großen Podcast der Liebe müssen wir heute auch hier beim letzten Buch ganz am Ende damit schließen, dass ich dir vollumfänglich recht gebe. Ich finde, Kafka könnte, das will jetzt Safranski gar nicht machen, von daher ist es eine ungerechte Kritik, baut aber jetzt auf das auf, was du sagst, von wegen, es ist ein bisschen zu behäbig, es ist ein bisschen zu konservativ aufgebaut, es ist ein bisschen zu, ja, zu vorhersehbar von der Struktur her. Ich würde mal gern was noch viel, viel, viel knalligeres, leicht verdauliches über Kafka lesen. Weil ich habe das Gefühl, diesem Mann wird auch viel Unrecht getan, im Sinne von, dass er immer als dieser leidende Typ und super ernste Typ dargestellt wird. Und da gibt es ja auch biografisch ganz andere Einschätzungen von Leuten, die ihn gekannt haben. Und ich möchte eine weniger klischierte Kafka-Darstellung und gerne auch noch viel, viel poppiger, damit mehr Leute sich an ihn rantrauen und bei Kafka nicht gleich denken, um Himmels Willen, das kapiere ich bestimmt nicht und der Typ war Versicherungsjurist, da schlafen mir bestimmt die Füße ein. Nee, das ist spannend, das macht Spaß, das ist knallig, das geht auf die 12 und ich finde, das kann auch ruhig populäre Literatur über Kafka vermitteln. Das kann im Übrigen auch die Literaturwissenschaft vermitteln, denn nur weil etwas langweilig formuliert ist, ist es intellektuell nicht anspruchsvoller. Das geht an alle Wissenschaften übrigens raus. Und Safranski, ich finde, das ist ein absolut solides Werk, habe ich ja schon gesagt, ist absolut solide als Einstieg. Ich finde den Impuls, einen solchen Einstieg zu schaffen, mit all den Fehlern, die wir beide jetzt angesprochen haben, finde ich richtig und wichtig. Und ich möchte noch mehr Kafka-Veröffentlichungen. Lasst uns noch ein paar Bibliotheken mit Büchern über Kafka füllen.
Das ist eine sehr gute Idee. Aber jetzt füllen wir vielleicht erstmal unsere Bibliothek bzw. die Bibliothek der ZuhörerInnen mit diesem Buch. Wo und für wie viel kann man sich das denn zulegen, liebe Maike?
Rüdiger Safranskis Kafka um sein Leben schreiben ist erschienen bei unseren Freunden von Hansa. 256 Seiten, Kosten 26 Euro oder in der keimfreien E-Book-Edition 18,99.
Sehr schön. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, und das bei Folge 300, Jubiläumsfolge auch noch. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Auf weitere 100, mindestens 100 Folgen Papierstau, vielleicht weitere 300 Folgen Papierstau. Wir sind natürlich wie immer für euch da. Und wir sind natürlich auch wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge am Start, mit tollen neuen Büchern. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte so toll, wie ihr seid. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.